aus, dass wenn sich das Wissenschaftssystem ausdifferenziert hat, also Wissenschaft zu forschen beginnt, dann werden auch immer Reflexionstheorien dieses Funktionssystems entwickelt. Ein Wissenschaftler beobachtet die gesellschaftliche Kommunikation immer unter der Voraussetzung seiner Mitgliedschaft in diesem Funktionssystem. Wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich. Und so für die anderen Funktionssysteme auch. Ein Rechtswissenschaftler betrachtet die gesellschaftliche Kommunikation unter dem Gesichtspunkt von Recht und Unrecht. Ein Wirtschaftswissenschaftler oder ein Unternehmer betrachtet die gesellschaftliche Kommunikation unter dem Gesichtspunkt, ja, bewältigt sie Knappheit, ist sie wirtschaftlich, ist sie nicht wirtschaftlich. Ich denke, wir können der gegenwärtigen Systemtheorie dahingehend folgen, dass es keinen übergeordneten Standpunkt gibt, von dem aus wir die gesellschaftliche Kommunikation beobachten können. Das heißt, wir beobachten sie immer aus einer Systemperspektive und sei es nur die eigene, selbstreferenzielle Systemperspektive einer kontingenten Existenz. Das Problem, was ich dadurch eingestellt hat, ist einerseits, dass die Institutionalisierung der Rolle des Wissenschaftlers auch ambivalent wahrgenommen und beobachtet wird. Sie können fragen, warum? Er hat ein gewisses Interpretationsmonopol und man ist von wissenschaftlichem Wissen auch abhängig. Denken Sie, Umsetzung von wissenschaftlichem Wissen in Technik und Technologie, in Wirtschaftsunternehmen oder andere Organisationen. Das, oder denken Sie an Expertisen für das politische System. Die Ambivalenz, die damit einhergeht, besteht darin, dass der Empfänger der Expertise nicht an dem Prozess der Erkenntnisgewinnung teilhat. Also hat er einen Vertrauensvorschuss zu geben. Also ein Experte muss von dem Interaktionsritual her ja immer ein bisschen mehr versprechen, als er halten kann. Und das ist zwangsläufig so. Warum? Weil mit wissenschaftlichem Wissen einhergeht, dass es keine letzte Gültigkeit oder Geltung hat. Wissenschaftliches Wissen oder in Anführungszeichen die Wahrheit wissenschaftlichen Wissens ist immer eine Wahrheit auf Zeit. Das heißt, kein Relativismus. Aber Theorien, Einsichten in bestimmte Zusammenhänge können sich auch ändern. Also darin, denke ich, besteht so ein Problem auch der Institutionalisierung der Rolle des Wissenschaftlers. In der Selbstbeschreibung, und das finden Sie bei Parsons, finden Sie, ich gehe da noch kurz auf Sellars ein, auch noch bei anderen, liegt natürlich dann ein Schritt nahe, dass man eigentlich das Konditionalprogramm der Forschung, wissenschaftlicher Forschung, als ein Zweckprogramm reformuliert.
Das heißt, man schließt es nicht aus, dass es eine Übereinstimmung zwischen dem theoretischen und dem empirischen System geben kann. Sofern es diese Übereinstimmung gibt, liegt ein theoretisch-empirisches System vor. Was heißt das? Dieses theoretische empirische System erhebt einen Anspruch auf die Geltung von Aussagen außerhalb der experimentellen Bedingungen, unter denen diese Aussagen oder diese Einsichten gewonnen sind. Dazu ist anzumerken, dass dieses Wissenschaftsideal auch für die Naturwissenschaften nicht verwirklicht ist. Es sei denn, man geht davon aus, dass vom Grundsätzlichen her gesehen in ihnen bereits ein theoretisch-empirisches System vorliegt. Dies würde zwar nicht ausschließen, dass das Ideal der Wissenschaften nicht auch verfehlt werden könnte, was aber externen wissenschaftlichen Anlässen oder den Unfähigkeiten des einzelnen Wissenschaftlers zugeschrieben wird. Genau dieser Punkt führt uns dann zu Kuhns Kritik am wissenschaftlichen Realismus, wissenschaftlichen Fundamentalismus und den Einwänden, die man gegen Kuhn erheben kann. Diese Konstruktion des theoretisch-empirischen Systems als ein Ziel, ja, oder als ein Ideal, liegt auch bei dem amerikanischen Philosophen Wilfrid Sellers vor, in seinem Artikel Philosophy and the Scientific Image of Man. Der Artikel ist insofern interessant, weil sie daran genau das Problem erkennen können, der Differenz zwischen unserem Alltagswissen und dem empirisch-experimentellen Wissen von Einzelwissenschaften. Das Problem hat eine lange Vorgeschichte. Sellers unterscheidet das Wissenschaftliche von dem manifesten Weltbild. Also es gibt ein wissenschaftliches Weltbild, das sehen wir nicht. Und es gibt ein manifestes Weltbild, das ist die Welt unserer Wahrnehmungsgegenstände, unserer Wahrnehmungserlebnisse. Er greift dabei auf die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Sinnesqualitäten bei John Locke zurück. Locke versteht unter primären Qualitäten so etwas wie Ausdehnung, Festigkeit, Gestalt. Sekundäre Qualitäten sind süß, blau, warm. Nach Locke Produkte des Geistes. Wobei für Locke die sekundären Qualitäten auf den primären Qualitäten beruhen. Ja, also es sind Kombinationen von primären Qualitäten. Das Argument von Sellers geht nun dahin, dass die beiden Qualitäten nicht identisch sind. Es gibt zwischen primären und sekundären Qualitäten keine Identitätsbeziehung, also auch keine Leibniz-Identität. Das Argument des wissenschaftlichen Realismus, Sellers, geht dann dahin, dass die Mikrogegenstände der Physik tatsächlich existieren. Daraus folgt er, dass die Makrogegenstände der wahrgenommenen Welt nicht existieren. Was Sie sehen, ja, was Sie schmecken, was Sie fühlen, existiert eigentlich nicht. Existieren auch keine Farben, alles sekundäre Hirnereignisse. Es ist das jetzt keine allzu originelle Einsicht. Russell hat sich auch in diese Richtung geäußert, also in dem bekannten Satz, wenn die moderne Physik wahr ist, dann ist unser Alltagswissen falsch. Punkt. Das manifeste Bild ist deshalb falsch und wird eines Tages durch das wissenschaftliche Weltbild ersetzt, wenn es eine einheitliche Struktur ausgebildet hat. Und jetzt kommt der Punkt. Aber Sellers spricht dann von einem logischen Raum des manifesten Weltbildes, soll im überführten wissenschaftlichen Weltbild erhalten bleiben. Warum? Weil diese Identitätsbeziehung nicht besteht, also zwischen dem manifesten und dem wissenschaftlichen Weltbild. Er führt, das ist dann der Clou, er führt deshalb einen Ersatz für die sekundären Qualitäten ein oder für die Sinnesdaten ein, die er Sensa nennt. Die Sensa. Das heißt, gibt es auch einen Artikel von ihm drüber, Sensa nennt. Da die Außenwelt nach Sellers nicht farbig ist, so sind die neuen logischen Subjekte, die Sensa, Entitäten, die nur im Rahmen neurophysiologischer Zustände vorkommen, sie sind dann wirklich farbig. Also Sie sehen an dieser Konstruktion, das ist der harte Kern seiner Argumentation. Es gibt das Manifest, es gibt das wissenschaftliche Weltbild. Als wissenschaftlicher Realist muss ich behaupten, die Wissenschaften stellen die Welt so dar, wie sie ist. Kann immer noch Korrekturen vorgenommen werden, aber im Prinzip ist das der Fall. Ja, wie verhalten wir uns jetzt zu den sekundären Qualitäten? Und da sagt er, aha, da haben wir die Sensa. Und die sind dann wirklich farbig. Das sind neurologische Qualitäten. Der Ansatz wurde von Hilary Putnam kritisiert. Ich denke, dass die Kritik im Prinzip richtig ist, selbst wenn Putnam vielleicht ein bisschen unfair vorgeht. Die Texte dazu sind So Many Faces of Realism and Replies and Comments. Erstes 1987, das zweite ja auch irgendwie kurz danach. Sein Argument ist, es gibt keine metaphysisch privilegierte Beschreibung der Welt an sich. Er weist somit Sellers Behauptung zurück, dass es das manifeste Weltbild des Common-Sense-Realismus, der Wahrnehmungsgegenstände enthält, nicht gibt. Wir können einräumen, dass die Aussagen, dort ist ein blauer Stuhl und dort ist ein physikalisches System, dieselbe Situation beschreiben. Beide Aussagen sollen wahr sein. Die Frage, wie ist das in Einklang zu bringen. Sind die Beobachtungen der Gegenstände des Physikers dieselben Ereignisse und Gegenstände, die wir im Alltag identifizieren? Sie erkennen davor das Problem. Ja? Unsere Alltagsgegenstände sind natürlich nicht dieselben Gegenstände. Deshalb bin ich auf diesen Punkt mit dem Dukas-Satz zurückgekommen. Ja? Wir haben ja experimentelle Situationen. Die experimentellen Situationen sind natürlich nicht fiktiv. Also das Problem, was sich damit verbindet, gibt es unterschiedliche wahre Versionen der Weltbeschreibung? Schwierig. Das sagen, eine kann nur wahr sein. Entweder ist das manifeste Weltbild wahr oder ist das wissenschaftliche Weltbild wahr. Putnams Kritik weist, glaube ich, in die richtige Richtung. Wir können das so reformulieren, dass wir die System-Umwelt-Relation in den Blick nehmen. Wir haben uns natürlich immer zu fragen, deshalb auch diese dieser Punkt, sagen wir mal, Social Understanding Ansatz, ja, was überführt Sounds in Bedeutung? Ja. Der ontologische Bereich des Physikers ist kein Bereich der Kommunikation zwischen beidem, also in dieser System-Umwelt-Relation, liegt ein nicht überbrückbarer Differenzkorridor vor. Das heißt, die Merkmale, bleiben wir bei den Sounds und den Meanings, die wir bestimmten Äußerungen zuschreiben, also bestimmten Sprechhandlungen zuschreiben, der Realisierung bestimmter syntaktischer und semantischer Strukturen durch Schrift und Sprechen zuschreiben, sind keine physischen Eigenschaften. Das Gleiche gilt auch für die Differenzierung des Kommunikationsbereichs. Da wir in einem mesokosmischen Bereich uns befinden und leben, also keiner kann in die Welt der Makrophysik und Mikrophysik reisen, bleibt dieser Bereich für uns ein nicht überschreitbarer Korridor. Das schließt es nicht aus, dass wir über die Wahrnehmungsgegenstände und Ereignisse immer mehr physikalisches Wissen erwerben können. Ich denke, das ist vom Grundsätzlichen her gesehen das Problem. Und ich denke, das leitet uns auch über zu der Frage, ja, wie funktioniert eigentlich Erkenntnisgewinnung? Wobei wir dann schon eine Unifikation vornehmen können zwischen der Alltagserkenntnisgewinnung und der experimentellen Erkenntnisgewinnung. Wobei, und zwar im Hinblick darauf, ob sie ob die Erklärung dieselbe logische Form hat. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, würde es aber im Social Understanding bestreiten. Das heißt, die sozialwissenschaftssoziologischen Erklärungen haben eine andere logische Form. Ob wir in das jeweilige Erklärungsschema das auch einbauen können, ist eine besondere Frage. Ich hatte Ihnen das erst einmal hingeschrieben. Es ist das eine alte Diskussion. Ich beziehe mich auf Wesley C. Selman, The Foundation of Scientific Inferences, 5. Auflage 1979. Das Buch enthält auch eine wichtige Kritik an Popper, die ich auch unterschreiben werde. Die Darstellung kann man ja eigentlich durchaus als kanonisch ansehen. Gehen wir davon aus, wir haben eine Hypothese, für die es bestätigende Einzelfälle gibt. Wenn wir eine Hypothese haben, so schließt das natürlich nicht aus, dass es unendlich viele andere Hypothesen für die bestätigende Einzelfälle gibt. Wir kennen nur eine, es kann aber unendlich viele andere geben. Wie können wir jetzt eine Hypothese als wahr oder als falsch auswählen? Unter der Voraussetzung, dass wir nicht alle Hypothesen prüfen können. Wir können immer nur eine endliche Anzahl von Hypothesen prüfen. Wir können nicht alle Hypothesen prüfen. Hier führt Selman das Konzept der A priori-Wahrscheinlichkeit ein. Die A priori-Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrscheinlichkeit ohne Test. Was der normale Wissenschaftler möchte, ist: Wenn die Hypothese wahr ist, ist die Prognose wahr. Die Prognose ist wahr, also ist die Hypothese wahr. Das wünschen wir alle, aber wir werden enttäuscht. Den Schluss können wir nicht ziehen. Es gibt ein simples Beispiel, was in der Literatur auch zitiert wird. Es gibt den Aberglauben, wenn ich Zwiebeln auf meine Warze lege, verschwinden sie. Ich lege Zwiebeln auf meine Warzen und sie verschwinden. Ist damit die Hypothese bewahrheitet? Wir würden natürlich sagen, nein, weil wir wissen, dass die Erklärung nicht stimmig ist. Also wir wissen, es gibt auch ja, das Spontanverschwinden von Warzen. Die kommen und gehen. Also kann eine solche Erklärung nicht zutreffen. Das heißt, wir scheiden von den Hypothesen, die wir akzeptieren, Hypothesen aus, deren Wahrscheinlichkeit, deren A priori Wahrscheinlichkeit wir nicht akzeptieren würden. Also ohne sie getestet zu haben. Das finden Sie eigentlich generell. Das finden Sie sowohl im Alltag, das finden Sie auch in den Einzelwissenschaften. Da erkennen Sie ja etwas dran, nämlich Sie erkennen daran, dass ein Wissenschaftler immer vor einem bestimmten Hintergrund, bestimmte Hintergrundannahmen hat, mit denen er seinen Objektbereich bearbeitet. Die sind für ihn unproblematisch. Ich kann auch nicht als Wissenschaftler in jeder Situation alles in Frage stellen. Käme ich ja nicht weit. Die Hypothese H hat somit eine A priori-Wahrscheinlichkeit. Sechster Punkt. Wir können uns aber eine Hypothese H1 vorstellen, die auch eine erkennbare A priori-Wahrscheinlichkeit hat. sind H und H' unterschieden, so stellen wir einen Test darüber an, welche Hypothese zutrifft. Das ist der entscheidende Punkt. Hier hat sich Kuhn in seiner Kritik an Popper, das ist der Streitpunkt. Nämlich, man nennt das Experimentum Crucis, das heißt ein Experiment, das die Entscheidung über die Wahrheit und Falschheit einer Hypothese feststellt. Beziehungsweise Wahrheit oder Falschheit von zwei oder mehreren Hypothesen oder Erklärungen, können ja auch mehrere haben, feststellt. Kann ich dieses Experiment durchführen, wo ich entscheide, ja, H oder, also ausschließendes oder H' trifft zu. Darauf gehen wir im Fortgang noch ein. Die normale Argumentation ist die, sind H und H' unvereinbar, so hat eine der beiden Hypothesen zuzutreffen. Stellen wir fest, dass H' zu einem falschen Ergebnis führt, so ist sie widerlegt. Wird H bestätigt, so haben wir einen Grund, H zu akzeptieren. H' ist widerlegt. Alle anderen Alternativen werden wegen ihrer geringen a priori Wahrscheinlichkeit durch die bestätigten Belege nicht gestützt. Daran erkennen Sie sofort das Problem. Man hat das auch so formuliert, ich kann unterschiedliche empirisch äquivalente Theorien haben. So hat man das ausgedrückt. Einige Autoren haben behauptet, das Problem lässt sich ja gar nicht lösen. Wir können unterschiedlich über die Welt denken. Das ist nicht so eine ganz befriedigende Auskunft. Also das ist das Problem, was die Diskussion auslöste. Ich muss mal gucken, wann ist Kuhns Buch erschienen. Weiß ich jetzt im Moment gar nicht mehr. Ja, Anfang der 60er Jahre oder so. Muss ich mal gucken, ob ich es hier aufgeführt habe. Puh, ich finde es im Moment nicht, ist auch nicht so wichtig. Der Feind, der Gegner, muss man nicht Feind sagen, der Gegner war vor allem Popper, weil Poppers Falsifikationismus, der sagt, ein widerlegender Gegentest widerlegt die ganze Theorie. Ja. Simples Beispiel. Alle Schwäne sind weiß, ja, jetzt finden Sie einen schwarzen Schwan in Australien, ja, also ist das falsch. Ja. Das machen wir jetzt. Ja, also. Kuhn wendet sich gegen den wissenschaftlichen Fundamentalismus, man könnte auch sagen Realismus, durch seinen Begriff des Paradigmas. Es gab darüber eine große Diskussion Ende der 60er Jahre. Der Sammelband ist rausgegeben von Lakatos und Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge. Darin finden Sie ein Band von Masterman, The Nature of Paradigm, in dem gezeigt wird, dass der Begriff des Paradigma, also mit der philologischen Lesart, kommen wir da nicht weiter. Vieles besagt. Also ich zähle Ihnen das einmal auf. Also Paradigma ist eine wissenschaftliche Theorie und ihre erfolgreiche und widerspruchsfreie Anwendung. In der Mitte der 70er Jahre hat dann Sneed und Stiegmüller die Theorieebene, also im Rahmen des wissenschaftstheorischen Strukturalismus rekonstruiert. Das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Zu dieser Theorie gehören aber eine bestimmte Sprache, in der die Theorie formuliert ist, Hintergrundannahmen, Erwartungen, Methoden, Rationalitätskriterien, Argumentationsweisen und Zielvorstellungen der wissenschaftlichen Erkenntnis. Kuhn argumentiert jetzt so, dass das Paradigma immun ist. Es kann nicht falsifiziert werden, sondern nur durch ein anderes ersetzt werden durch wissenschaftliche Revolutionen. Das nennt er Gestaltwandel, Gestalt-Switch.
Ja, haben Sie dann. Er geht davon aus, es gibt eine Ordinary Science und die besteht darin, dass Rätsel gelöst werden.
Dann treten Anomalien auf, die ballen sich und es findet eine wissenschaftliche Revolution statt. Diese wissenschaftliche Revolution, das Wort ist nachgebildet der politischen Revolution, setzt ein neues Paradigma in Kraft. Der Übergang und die Annahme dieses Paradigmas ist aber kein rationaler Vorgang, sondern ist die individuelle Bekehrung von Wissenschaftlern. Also ist die Wissensgeschichte nach Kuhn Ordinary Science, Anomalien, Bekehrung, wissenschaftliche Revolution. Der nächste Punkt besagt, es gibt keine neutralen Methoden oder eine Methodologie, die über die Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen entscheiden. Und das hängt damit zusammen, dass behauptet wird, es gibt keine verbindliche Umgangssprache der Theoriebildung. Es gibt keine neutrale Basissprache, in der ich meine Theorien formuliere. Sie erkennen an diesen Aussagen, dass es sich dabei um eine sehr weitgehende Position handelt. Sie erkennen daran auch, dass es kein keine Rationalitätsstandards für wissenschaftlichen Wandel gibt. Also das wendet sich gar dagegen. Die wissenschaftliche Entwicklung ist eine Akkumulation wissenschaftlichen Wissens. Wird also immer besser. Da sagt er, nee, das ist nicht. Dafür bringt er dann wissenschaftsgeschichtliche Beispiele, das mit dem Phlogiston aus der Chemie, an denen er das belegt. Das Problem dabei ist, dass Kuhn in seiner kritischen Absicht eine Überzeichnung der Paradigmaabhängigkeit der wissenschaftlichen Erfahrung vorgenommen hat. Die Vorwürfe Kuhns Kritik am wissenschaftlichen Realismus würde zu einem radikalen Relativismus und Irrationalismus führen, bestehen sicherlich teilweise zu Recht. Ich würde dann in der nächsten Stunde die Einwände gegenüber Kuhn besprechen und dann übergehen zu der Wissenschaftstheorie, der Systemtheorie, wie sie bei Niklas Luhmann vorliegt. Ich denke, ich mache das, packe das Ihnen auch so in einem Paket zusammen, sodass wir das in 2 Stunden das Wesentliche haben. Und dann können wir den Schritt gehen, wie zeichnen wir das, was sind die Folgerungen, wie zeichnen wir das soziale Universum aus. Ich tippe Ihnen das dann ab und maile es Ihnen zu. Da können Sie sich das dann noch einmal durchsehen. Ja, in diesem Sinne, kommen Sie mir gut nach Hause.